Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Andres Feil, Regisseur und Autor. Willkommen im Studio.
Hallo Herr Frenzel.
Gerade erst vor einer Woche dürften viele, die uns jetzt zuhören, ihr letztes Werk gesehen haben in der ARD. Ökozid, ein Fernsehfilm, der im Jahr 2034 spielt. Und Sie gehen davon aus, dass auch Ingo Zamperoni dann noch die Tagesthemen moderieren wird.
Allerdings mit grauen Haaren.
Die Bundesregierung unter der damaligen Kanzlerschaft von Angela Merkel, den Kohleausstieg erst 2038 zu vollziehen, könnte Deutschland nun teuer zu stehen kommen.
Tja. Deutschland wird verklagt vor dem Internationalen Gerichtshof wegen der politischen Versäumnis im Kampf gegen den Klimawandel in unserer Zeit. Wir werden darüber sprechen, Herr Feil, aber ein anderes großes Thema steht vorher auf unserer Agenda, die neuen Corona-bedingten Einschränkungen. Gerade hat der Bundestag darüber diskutiert, was die Bundesländer und die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin am Abend beschlossen haben. Herr Feil, nur mal so ein Gedankenspiel. Könnte die Politik, ich gehe jetzt mal aus von Ihrem Filmgedanken, könnte die Politik auch irgendwann mal auf der Anklagebank landen für das, was sie jetzt tut oder vor allem auch, was sie nicht tut?
Ich glaube nicht, weil sie das Richtige tut. Ja, sie folgt wissenschaftlichen Erkenntnissen und das hat sie im Klimawandel immer behauptet zu tun, die deutsche Politik. Und der Film Ökozid zeigt ja gerade 22 Jahre von eklatanten Versäumnissen. Das heißt, auf der einen Seite wurde immer gesagt, ja, der Klimawandel ist ein großes Problem, wir müssen handeln. Aber wenn man de facto sieht, was möglich gewesen wäre und was nicht getan wurde, dann ist es eben sehr offensichtlich und deshalb die Klage im Film. Aber wenn Sie jetzt fragen, wie ist es denn mit Corona? Da können wir genau das Gegenteil feststellen. Die Politik hat gehandelt und zwar hat sich immer wieder tastend, auch auf Irrtümer der Wissenschaft wohlgemerkt. Das war jetzt nicht immer, dass es geradeaus auf eine Erkenntnis hinging. Da war vieles auch umstritten. Aber die Politik hat tagtäglich versucht nachzubessern und soweit es ging, bei allen Irrtümern, die passiert sind und bei allen Zweifeln daran auch. Aber es wurde versucht, konsequent zu handeln und ein Paragraphen, also das mal, ich glaube, genau. Wichtig ist doch ganz, wonach könnten wir es überhaupt verklagen, weil Paragraph 1
ich ist Grundgesetz. Ich habe mal einen Vorschlag, Herr Feil. Mens rea, ich habe diesen Begriff gelernt, auch in Ihrem Film. Ja? Also der Wissensstand, der ausreicht zu erkennen, ob man falsch handeln könnte. Das ist jetzt wahrscheinlich gleich eher etwas klein im Vergleich zu dem großen Klimawandel. Aber diese große Weihnachtsfrage, die wir jetzt haben, da könnten ja dann irgendwann manche Leute sagen, die Virologinnen und Virologen haben uns eigentlich gesagt, Weihnachten eine Ausnahme zu machen, ist vielleicht nicht so eine gute Idee.
Ja, ich glaube, das Entscheidende ist natürlich immer die Frage der Vermittlung. Und das ist eine Frage auch der Demokratie. Wie werden diese Erkenntnisse umgesetzt? Und wenn es dann heißt, Weihnachten machen wir mal ein bisschen offener und freier, dass 10 Menschen um die Weihnachtsgans sitzen dürfen, aber Silvester müssen wir es dann wieder runterdrehen auf 3 oder 5, dann wird es natürlich absurd im Detail. Ja, und ich glaube, das ist natürlich immer ein Problem, wie stark gibt es noch den Begriff der Eigenverantwortlichkeit, auch der Freiheit, selbst zu entscheiden? Oder sind wir wirklich die Lämmer, die einfach, wo uns jede Lebensäußerung vorgeschrieben werden muss, wie in Frankreich, jetzt darf ich 1 Kilometer vom Wohnort joggen und nicht 1,5. Da wird es dann, glaube ich, im Detail absurd. Und ich glaube, das ist wichtig, weil wenn es nicht gelingt, und Frankreich ist ein gutes Beispiel, wo nur noch ein Drittel der Menschen Macron unterstützen, wenn es nicht gelingt, die Mehrheit der Bevölkerung in diese Maßnahmen unterstützen, zu integrieren, haben wir natürlich ein Problem, weil wir können das nicht mit Polizei lösen.
Das sind auf jeden Fall Fragen, diese Frage der Verantwortung, der Eigenverantwortung, die heute auch im Bundestag eine Rolle gespielt haben. Wir werden das gleich diskutieren hier in einer Stunde Radio und 30 Minuten Podcast. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind. Ja, was ist rausgekommen bei den stundenlangen Verhandlungen von Angela Merkel mit den Länderchefs gestern? Eine Verlängerung des Lockdown-Light bis zum 20. Dezember, dazu eine Verschärfung für den Einzelhandel. Es sollen sich künftig weniger Kunden im Laden aufhalten dürfen, also es dürfte wieder Schlangen geben vor den Geschäften. Und dann die Weihnachtslockerung. Überlegen Sie also schon mal gut, wer Ihre 9 liebsten Menschen sind. 10 ist die Obergrenze, um gemeinsam zu feiern. Wir sind jetzt hier im Deutschlandfunk Kultur erstmal zu dritt. Mein Gast heute, der Regisseur Andres Feil. Und zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio ist Stefan Detjen. Sie haben die Regierungserklärung der Bundeskanzlerin und auch die Debatte im Bundestag danach verfolgt. Und was dabei gehört? Was war der Tenor der Kanzlerin? Haltet durch?
Ja, natürlich war das der Tenor, der Dank nochmal, die Erklärung der Maßnahmen, dann vereinzelt der Hinweis, Licht am Ende des Tunnels, die Impfungen. Aber wenn Sie fragen, was war der Tenor, dann ist das eigentlich ganz interessant, weil es im Grunde jedenfalls von den Regierungskoalitionen und der Kanzlerin ein Eingeständnis war, nämlich das Eingeständnis, dass die Maßnahmen, die man ja zuletzt gerade erst vor ein paar Wochen beschlossen hatten, dass die nicht gereicht haben. Und deshalb hören Sie mal die Kanzlerin, den Fraktionschef der SPD Rolf Mützenich, den CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und den CDU-CSU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus.
Die bisherigen Kontaktbeschränkungen haben zwar zu einer Seitwärtsbewegung der Infektionszahlen geführt, noch nicht aber zu der so dringend notwendigen Trendumkehr nach unten.
Die Zahlen bleiben zu hoch.
Weil wir erkennen müssen, dass die Novembermaßnahmen nicht so erfolgreich waren, wie wir das erhofft haben.
Am Ende entscheiden die Zahlen und die Zahlen sind immer noch schlecht.
Also da ist eine Erkenntnis drin und natürlich kann man damit dann die Frage verbinden, wird das nun wirklich reichen, um das Ziel zu erreichen und jedenfalls die Infektion regional dann wieder auf die Grenze von 50 pro 100.000 Einwohner zu drücken?
Tja, anderes Fall. Ich reiche diese Frage mal weiter. Ich meine, Sie sind jetzt nicht der Virologe, aber natürlich interessierter Beobachter auch all dessen. Was wir ja immer wieder sehen bei all diesen Maßnahmen, ist diese starke Abwägung. Und immer wieder die Frage, wägt man zu sehr und jetzt zum Beispiel vielleicht zu sehr zu Ungunsten bestimmter Schutzmaßnahmen ab?
Ich glaube, das Entscheidende ist sozusagen vom Ende her zu denken. Also der Kern ist ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Was haben wir erlebt in Frankreich? Was haben wir erlebt in Italien? Wenn Tausende nicht mehr behandelt werden können adäquat, wenn Menschen Morphium bekommen, um zu sterben, weil sie nicht behandelt werden können, und dann ist die Würde angetastet. Das heißt, wenn wir in diese Richtung gehen, dann glaube ich, dann kommen wir nicht drum herum, härtere Maßnahmen zu ergreifen. Wichtig ist, und da bin ich absolut bei dem linken Fraktionsvorsitzenden, dass es vermittelt werden muss und eben nicht hinterher, sondern vorher. Und dass es dann Schritt für Schritt möglicherweise auch unbequem wird. Aber das zeigt ja, dass die Akzeptanz, ich glaube, wenn deutlich wird, dass die Intensivbetten nicht ausreichen, wenn Menschen nicht behandelt werden können, spätestens dann ist es einerseits zu spät, aber dann ist die Akzeptanz da. Man kann natürlich den anderen Weg gehen, wie Österreich oder wie Frankreich vor 4 Wochen schon, und dann rigoros durchgreifen und die Freiheitsrechte des Einzelnen massiv einschränken. Aber dann eben mit dem Risiko, dass man die Menschen verliert und damit sie allenfalls zwingt, etwas zu tun, wovon sie selbst nicht überzeugt sind oder nur noch widerwillig mitziehen. Und dann haben wir wahrscheinlich noch das viel größere Problem.
Stefan Dietjen, wer auf jeden Fall nicht mehr mitzieht, ist die Opposition in unterschiedlicher Intensität und Schattierung. Also die Zeit der großen Einmütigkeit zwischen Regierung und Opposition ist ja sowieso schon länger vorbei. Wie war das denn heute in der Debatte? Wie scharf, wie groß fällt die Kritik heute aus?
Naja, da haben wir ein Spektrum in der Opposition. Das reicht von den Grünen, die sagen, wir stimmen im Grunde überein und dann nur das Thema parlamentarischer Mitsprache aufmachen und sagen, bringen Sie das alles, was Sie wollen, als Gesetz ein, dann machen wir das zusammen. Das klang schon fast wie ein Koalitionsantrag aus dem Munde des grünen Fraktionschefs Toni Hofreiter. Dann haben Sie die FDP, die schon die Frage nach Freiheitsrechten aufwirft, die Frage stellt, ist die Balance richtig zwischen Einschränkung von wirtschaftlichen Freiheiten, von individuellen Freiheitsrechten? Und dann haben sie natürlich dann als das extreme Ende die AfD, das können wir uns mal anhören, die da natürlich diesen libertären Ton reinbringt. Der Staat als Gouvernante, der ins Privatleben der Bürger hineinreicht, sagt die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Und ich hänge dann gleich mal hinten dran die Reaktion des SPD-Fraktionschefs Rolf Mützenich.
Die staatliche Einmischung in Privatangelegenheiten und Familienleben vergiftet das gesellschaftliche Klima und fördert Erscheinungen wie Spitzeltum und Denunziation.
Der Tiefpunkt in der parlamentarischen Demokratie, in der Geschichte, war Ihr Verhalten gewesen. Sie haben es erlaubt, dass es einen Angriff auf ein Verfassungsorgan gegeben hat.
So, das ist natürlich von Rolf Mützenich der Verweis nochmal auf die letzte Woche, auf das Eindringen von Störern, die über AfD-Bundestagsabgeordnete ins Parlament hineingelassen haben. Und da dann sozusagen den Schulterschluss der militanten Opposition, die vor dem Bundestag demonstriert hat, mit der parlamentarischen Opposition, die die Legitimität parlamentarischer Verfahren grundsätzlich in Frage gestellt haben. Da sieht man sozusagen die harte Bruchkante in der Gesellschaft. Nicht ganz uninteressant Dass dieser Riss in der Gesellschaft auch die AfD belastet. Jedenfalls haben wir jetzt heute gehört, dass auch die AfD Sanktionen gegen die beiden Abgeordneten beschlossen hat, der eigenen Fraktion, die diese Störer in den Bundestag hineingelassen hat, Peter Bistrom und Udo Hemmelgarn. Die dürfen Anfang nächsten Jahres für ihre Fraktion nicht mehr im Bundestag sprechen.
Also okay, das in diesem Streitfall. Ich komme nochmal zurück auf diese Frage, auch diese, Stefan Dietin, Sie haben das ja gesagt, diese libertäre Rolle, die die AfD damit bespielt. Das ist ja schon interessant. Andererseits, ich schaue da auch mal in Ihre Richtung, wie die AfD jetzt die Partei ist, die eigentlich am antiautoritärsten auftritt. Die sagt, der Staat hat bitte nicht einzugreifen. Und ich frage mich da schon manchmal, ob es dauerhaft schaden kann, wenn dieses Bedürfnis, das ist ja bei vielen Menschen gibt, dass der Staat eben sozusagen Schutzbereiche des Privaten offen lässt, wenn der mittlerweile nur noch von rechts außen bedient wird.
Also ich glaube, wenn man sich die AfD jetzt im gesamten Spektrum der Haltung und Meinung zu anderen Themen auch anschaut, dann ist ja nicht nur jetzt bei der Frage von Corona diese Tendenz weniger Staat, auch im Klimaschutz, den sie ja komplett leugnen und sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel und die ganzen staatlichen Maßnahmen sind absurd, sie zerstören den Wirtschaftsstandort Deutschland. Das heißt, sie isolieren sich natürlich da immer weiter, indem sie mehr oder weniger sagen, wir brauchen den Staat gar nicht. Und ausgerechnet, das ist ja das Paradoxe, dass sie sich gleichzeitig als Anwalt der kleinen Leute präsentieren, die eigentlich ja nur durch staatliche Maßnahmen, Schutzmaßnahmen in ganz vielen Bereichen, Tarifautonomie und so weiter, Sozialleistungen, Vorteile haben, dass sie gleichzeitig den Staat eigentlich abschaffen wollen in diesen ganzen Bereichen. Das, glaube ich, das durchschauen doch sehr viele. Und ich denke, dass sie sich damit auf Dauer eher weiter noch in die Isolation treiben.
Mhm. Stefan Dietin, eine Frage noch mit Blick. Das fand ich gestern Abend schon beeindruckend. Diese Thematik, die ja bisher immer keine war, weil Olaf Scholz immer gesagt hat, wir haben genug Geld, ich habe noch genug in der Tasche. Offenbar kommt ja so langsam die Geldfrage ein bisschen auf, weil jetzt deutlich wird, das dauert alles ein bisschen länger und es wird alles ein bisschen teurer. Hat das heute eine Rolle gespielt, auch im Bundestag?
Ja, das hat eine Rolle gespielt, also auch von der FDP-Opposition. Der Staat hat sozusagen nicht nur über das Virus die Kontrolle verloren, sondern auch über seine Ausgaben. 15 Milliarden Novemberhilfe wurden gestern freigegeben und es wurde gleich gesagt, die Novemberhilfen werden dann auch schon zu Dezemberhilfen. Nochmal 15 Milliarden obendrauf. Und bemerkenswert war, wie scharf die Kritik daraus auch aus der größten Regierungsfraktion kam. Hören Sie mal nochmal Ralf Brinkhaus, den Chef der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, was der vorhin gesagt hat.
Ich finde das nicht in Ordnung, wie die Lastenteilung im Bereich Finanzen zwischen Bund und Länder ist. Die Länder kriegen über die Hälfte der Steuereinnahmen mit den Kommunen. Und ich erwarte von den Ländern, dass sie sich jetzt auch mal endlich finanziell in diese Sache einbringen und nicht immer nur Beschlüsse fassen und die Rechnung dann dem Bund präsentieren. Das ist schlichtweg nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Also das hört man nicht so oft, dass der Chef der größten Regierungsfraktion einen Beschluss der Bundesregierung und der auch von der Union mitgetragenen Länder vom Vorabend so scharf kritisiert. Die Lastenteilung zwischen Bund und Ländern. Und am Schluss muss man noch mal ganz kurz zurückblenden, um zu verstehen, welche Spannung da innerhalb der Union auch aufgemacht wird. Und kurz hören, wie Markus Söder sich gestern gefreut hat über die Hilfen des Bundes.
Den Ländern geht es dabei gut, weil sie zahlen gar nichts. Dabei zahlt alles der Bund.
Ja, Markus Söder.
Gut, aber das eine ist ja die Frage der Lastenteilung. Das andere ist generell, also wenn mir jemand vor einem Jahr gesagt hätte, natürlich können wir uns in diesen Umfängen verschulden, wir kriegen deshalb keine Inflation, dann hätte ich zumindest gesagt, das muss man mal genau dieses Modell sich anschauen. Und das zeigt ja, dass all dieses Angstgerede, Schulden zerstören mittelfristig unsere Vermögen, das Vertrauen in die Währung bricht ein und so weiter. All das ist ja nicht der Fall. Das heißt, grundsätzlich muss man sich überlegen, jetzt nicht nur in diesen Notfallsituationen mit Corona, sondern auch im Klimaschutz sollte der Staat sich nicht mehr verschulden, mehr investieren und wir kriegen deshalb keine Inflation und die Währung bleibt trotzdem stabil, weil wir damit Zukunft gestalten und vielleicht noch was retten können.
Erstmal vielen Dank an Sie für Ihre Einschätzung. Vielen Dank an Stefan Dietin ins Hauptstadtstudio für diese Informationen und für diese Stimmen, die wir dort hören konnten. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir schauen auf Themen dieses Tages mit dem Filmemacher und Theaterregisseur Andres Feil. Bleiben im Bundestag, da wird es heute eine Entscheidung geben. Dagmar Ziegler, SPD-Abgeordnete aus Brandenburg, wird mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit und auch großer Mehrheit neue Vizepräsidentin des Bundestages, Nachfolgerin vom verstorbenen Thomas Oppermann. Ich denke, man kann auch schon sagen, was nicht passieren wird, nämlich dass die AfD das kriegt, was ihr laut Geschäftsordnung eigentlich zusteht, nämlich auch einen Vizepräsidentenposten im Deutschen Bundestag. Der AfD-Kandidat heißt jetzt Harald Weil. Das ist jetzt mittlerweile der vierte Kandidat. Drei sind schon durchgefallen, haben keine Mehrheit gekriegt, anderes Fall. Ist das Ausdruck einer wehrhaften Demokratie oder ist das eigentlich letztendlich undemokratisch von den anderen Fraktionen?
Also ich finde, wichtig ist durchaus dann im Einzelfall zu gucken, wer ist das von der AfD? Und jetzt gerade der Kandidat Harald Weil, wenn man sich ihn genauer anschaut, der hatte ein Disziplinarverfahren, der ist lehrt an der Uni Köln, wo ihm vorgeworfen wurde, dass er den Holocaust relativiert. Das Disziplinarverfahren ist eingestellt worden, aber zumindest wird deutlich, welche Themen er aufbringt und wie er sie diskutiert. Und dass dann es vielleicht nicht sinnvoll ist, so jemand als Bundestagsvizepräsidenten zu haben, dann ist es auch wichtig, Nein zu sagen.
Glauben Sie denn, dass die AfD jemand in der Fraktion hat, wo sie jetzt dann bei ihren Recherchen sagen würde, okay, den nehmen wir?
Also ich glaube, es ist die Frage der Risikobereitschaft. Wenn man prinzipiell, Dobrindt hat es ja vorgeschlagen vor ein paar Tagen, dass er gesagt hat,
Der CSU-Landesgruppenchef, ja.
Genau, dass grundsätzlich das Verfahren so geändert wird, dass die AfD prinzipiell ausgeschlossen wird von allen Posten, also auch in den Ausschüssen.
Er will so eine Klausel einführen, unparlamentarisches Verhalten einer Fraktion führt dann dazu, dass man eben dieses Recht
sozusagen ein Automatismus. Ja. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass wir damit die AfD in der Opferrolle zementieren, dass sie dann sagen kann, egal wen oder wohin wir uns auch verändern, dann werden wir grundsätzlich ausgeschlossen. Und das beendet natürlich auch die Möglichkeit, diese Fragen offen mit offenem Visier zu diskutieren und immer wieder und auch anhand von Einzelpersonen, ihren Biografien, ihren Haltungen. Und ich denke, da eine Transparenz zu belassen und mit offenem Visier in diese Auseinandersetzung zu gehen und sie nicht einzubetonieren und sagen, jetzt machen wir ein grundsätzliches No-Go für jeden AfD-Abgeordneten, auch in den Ausschüssen, das halte ich für falsch. Mhm. Weil ich glaube, wir müssen ja sehen, dass jetzt eher es notwendig ist, in eine Art Auseinandersetzung und Dialog, in einen permanenten Dialog zu gehen mit der AfD und vor allem mit den Wählern, welche Bedürfnisse stehen hinter dieser Partei.
Aber wenn ich an die Wähler denke, der AfD, ja, die sehen jetzt das dann wahrscheinlich, ich nehme es mal vorweg, kann ja auch positiv kann ja überrascht werden, sag es mal so, oder wird gewählt, aber ich gehe mal davon aus, er wird nicht gewählt, dann sehen 10-11%, die AfD nach wie vor wählen würden. Egal, wen wir da aufstellen, wen unsere Partei da aufstellt, der kommt nicht durch. Und ich würde da sogar weitergehen als Sie. Dieses demokratische Grundrecht, das die Geschäftsordnung da vorsieht, muss leider dann auch so weit gehen, dass es dann halt auch Menschen sind, die da gewählt werden, die eben nicht den Mehrheitsvorstellungen entsprechen. Also das ist ja auch gerade sozusagen Anerkennen von Demokratie, dass man Minderheitenpositionen, so sehr man sie auch ablehnt, dass man denen auch Raum gibt.
Ich glaube, es ist ja erstmal prinzipiell so, dass jeder, der gewählt ist im Bundestag, seine Meinung auch kundtun kann. Auch ein Klimawandelleugner kann das fünfmal wiederholen, dass es den menschengemachten Klimawandel nicht gibt. Das ist freie Meinungsäußerung und das soll natürlich auch so bleiben. Die Frage ist in Richtung einer Verantwortung jetzt als Ausschussvorsitzender oder als Bundestagsvizepräsident, wo es darum geht, auch die Würde des Hauses nach außen zu vertreten, wenn da potenziell rassistische oder in Richtung eines Holocaust-Relativierers Äußerungen kommen, dann beschädigt er natürlich auch das Ansehen des Parlaments und damit der Demokratie. Mhm. Und ich glaube, dass es da schon wichtig ist, eben sehr genau hinzuschauen. Wer ist es?
Aber war es dann klug, wenn ich mal nachfragen darf, bei den Grünen hat man lange den Vizepräsidentenposten verwehrt. Dann hat man es bei der PDS gemacht in den 90er Jahren, ganz lange noch. Bei beiden Situationen habe ich damals schon gesagt, das ist falsch. Und jetzt frage ich mich, muss ich das nicht aufrechterhalten, diese Grundhaltung, wenn man es bei den Fraktionen falsch fand, wo es auch eine Mehrheitsmeinung gab, die gesagt hat, die sind noch nicht so weit, die sind nicht im Konsens angekommen dieser Gesellschaft.
Aber ich glaube, das Entscheidende ist der Unterschied, weil bei den Grünen war es absurd. Ja, ich glaube, das war offensichtlich, weil das war der Versuch, einfach die Grünen nicht ernst zu nehmen.
Naja, aber die Grünen, der Fall, wenn ich da mal einhaken darf. Ich weiß, ich habe neulich mal einen alten Oberrealo zur großen Verteidigerin von Jutta Ditfurth gemacht, als ich gesagt habe, naja, letztendlich ist doch der Thüringer da letztendlich auch nichts anderes als eine Jutta Ditfurth, die es bei den Grünen war. Ich weiß, da gibt es Unterschiede. Gleichzeitig waren die Grünen aber auch die den parlamentarischen Betrieb in den ersten Fraktionen in den 80er Jahren massiv gestört haben. Die haben Geldscheine von den Tribünen runterregnen lassen, um auf...
Ich glaube aber, inhaltlich ganz genau unterscheiden. Es ist ein Unterschied, ob jemand aktionistisch Geldscheine runterregnen lässt und den parlamentarischen Betrieb stört oder ob jemand also gegen für mich gesetzte und nicht aus dem Zufall im Grundgesetz befindliche Artikel verstößt. Nämlich, wenn die Würde des Menschen angetastet wird, wenn ich Unterschiede mache qua Geburt, dass jemand besser ist und jemand ausgegrenzt wird, weil er von woanders kommt, weil er eine andere Hautfarbe hat, dann ist das was anderes, als wenn jemand aktionistisch Geldscheine mal von der Tribüne runterregnen lässt. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, genau zu sein und zu sagen, ja, da ist an diesem Punkt ist einfach eine grundsätzliche, eine Grenze überschritten, die nicht mehr tolerabel ist im Einzelfall. Aber das bedeutet eben nicht grundsätzlich, dass wir sagen, wir schließen jetzt jeden aus, der aus der AfD-Fraktion kommt und für einen Vizeposten im als Bundestagspräsident vorgeschlagen wird.
Wir sortieren weiter Themen dieses Tages und dazu zählte eine Entscheidung, über die die Frankfurter Allgemeine Zeitung und die Süddeutsche heute berichten. Die UFA, also die größte deutsche Produktionsfirma für Film und Fernsehen, will die deutsche Bevölkerung künftig realistischer abbilden, so formuliert man das, heißt konkret mehr Frauen, LGBTIQ und People of Color und auch Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung und zwar idealerweise entsprechend des Bevölkerungsanteils in diesem Land. Anderes Fall ist bei mir, Macher vieler Filme, Spielfilme, wie auch Dokumentationen über Joseph Beuys zum Beispiel, Black Box BRD war ein großer Erfolg von Ihnen, zuletzt der ARD-Film Ökozid. Herr Feil, ist das eine gute Idee?
Auf jeden Fall ist es prinzipiell wichtig, das zu reflektieren, weil ich glaube, dass wir alle, gerade wenn wir in einem Projekt drin sind, sehr mit uns selbst beschäftigt sind und dann der unmittelbaren Umsetzung eines Filmes und die Notwendigkeit, eine Art Checklist sich zu verordnen, erstmal drauf zu schauen, wen bilden wir eigentlich ab, wie bilden wir ab, wer ist da vertreten von den Geschlechterrollen, von der Hautfarbe, Leben mit Behinderung, Migration und so weiter, religiöse, weltanschauliche Fragen, sexuelle Identitäten, das erstmal zu reflektieren, zu sagen, ja, wie besetze ich, wie bildet sich das ab in der Dramaturgie? Und da genau zu sein und sagen, ja, da kann ich ja was erweitern, da kann ich eigentlich noch einen Aspekt reinnehmen, der mir selbst noch gar nicht so präsent ist, weil ich mich vielleicht damit nicht beschäftigt habe und so weiter. Aber, das Aber ist für mich genauso wichtig, dass wir, es kann nicht sein, dass wir sozusagen diese Checklist zum Gradmesser der Dramaturgien machen und sagen, okay, jetzt müssen wir aber paritätisch nach Bevölkerungsanteil müssen jetzt 1% oder 5% oder 7%. Wichtig ist, das Ganze als Anregung zu sehen und immer unter den Aspekten der künstlerischen Freiheit auch. Also die Kunst muss provozieren und sie muss auch dagegen verstoßen und sie muss einseitig sein und sie muss auch Dinge abbilden, wo das genau nicht erreicht ist, wo wir vielleicht hinkommen.
Das würden jetzt aber vielleicht auch führende Wirtschaftsleute sagen, wenn jemand kommt, wir brauchen eine Quote in Vorständen. Sie sagen, ja, das ist eine gute Idee, wir sollten auf jeden Fall darauf achten, aber nehmen Sie uns bitte nicht zu viel Freiheit, dass wir dann unternehmerisch frei und klug entscheiden können.
Ja, ich glaube, das ist die künstlerische Freiheit würde ich da nochmal sozusagen höher ansetzen, weil wir ja in dem Sinne immer wieder auch ein Klima von Unruhe und Provokation und Verstörung produzieren müssen. Ja, es geht nicht um wirtschaftlichen Erfolg, sondern es geht darum, Gewohntes zu hinterfragen und das geht eben auch durch verstörendere Charaktere, die eben nicht jetzt in Anführungsstrichen korrekt die Vorgaben einer Diversity-Checklist erfüllen. Aber deshalb sage ich trotzdem, wichtig ist, dass wir mit so einer Herausforderung erstmal bewusster umgehen und genauer hinschauen und damit vielleicht auch eigene Vorurteile und Begrenzungen aufbrechen und hinterfragen, aber immer im Sinne von Anregung und nicht im Sinne von statistischer Umsetzung.
120 Organisationen haben jetzt in einem offenen Brief gefordert, einen Bürgerrat, einen Bürgerinnenrat für Klimagerechtigkeit einzurichten in Deutschland, darunter auch Organisationen wie Fridays for Future. Da sollen in ganz Deutschland Menschen ausgelost werden. Das ist die Idee, die dann gemeinsam abwägen und beraten, welche Maßnahmen nötig sind, möglich sind für den Klimaschutz, welche eher nicht. Eine Idee, die ich Andres Feil zur Bewertung vorlegen möchte, Filmemacher mit Klimakompetenz und Leidenschaft bei diesem Thema auf jeden Fall. Das Ergebnis konnte man sehen letzten Mittwoch in der ARD und man kann es natürlich immer noch sehen in der ARD-Mediathek. Ökozid heißt der Film, der im Jahr 2034 spielt. Deutschland sitzt da auf der Anklagebank des Internationalen Gerichtshofs für die falsche, die ausgebliebene Klimaschutzpolitik in unserer Zeit. Habe ich einigermaßen so richtig zusammengefasst, Herr Feil, hoffe ich. Ja? Herr Feil, mit diesem Bürgerrat, Bürgerinnenrat, kommen wir da noch rechtzeitig runter von der Anklagebank?
Also das ist wichtig, aber wir werden deshalb wahrscheinlich die Klimaziele trotzdem nicht erreichen, weil sie sehr ehrgeizig sind und weil sie, glaube ich, eben tatsächlich ohne den Verzicht nicht umsetzbar sind und einen wirklichen Verzicht auf breiterer Ebene. Aber gerade deshalb sind aus meiner Sicht diese Ideen, einen Bürgerinnenrat einzuberufen, sehr wichtig, weil es geht ja letztendlich um Vermittlung. Also wenn die Chance besteht, dass wir uns sehr klare und sehr ehrgeizige Klimaziele nicht nur setzen, sondern sie umsetzen, dann bedeutet das ja, dass wir von diesem Karussellprinzip der Vermeidung runterkommen. Das heißt, derjenige, der in einem Haus sitzt und wo es eigentlich darum geht, das Haus jetzt energiemäßig zu modernisieren, aber keine höhere Miete zahlen will, zu Recht, dann sagt ja, also ich nicht, ich kann keine höhere Miete zahlen, aber soll doch im Verkehrssektor. Der Autofahrer, der pendelt, sagt ja, aber ich doch nicht, ich brauche das Auto, weil ich pendeln muss und anders gar nicht an meinen Arbeitsplatz komme. Und der Fahrradfahrer sagt, also ich fahre ja sowieso nicht Auto, soll doch bei den Autos jetzt mal angefangen werden. Und in diesem Prinzip des Lobbyismus, dass jeder dann eigentlich seinen Bereich über einen Lobbyismus, wie wir ja gesehen haben in Ökozid, nicht nur massiv verteidigt, sondern auf Gesetzesvorgaben dann wiederum Einfluss nimmt, führt dazu, dass wir eben 22 Jahre im Klimaschutz versäumt haben. Und um das aufzubrechen, geht es ja darum, partizipativ zu überlegen, wie können alle Bereiche, und alle Bereiche müssen beitragen, vom Verkehr über Gebäude, Antriebstechnologien, Industrie, ja, Stahlwirtschaft und so weiter, die ja gerade auch sehr gebeutelt ist. Wenn wir alle einbeziehen, dann muss das ja in dem Sinne nicht nur organisiert, sondern von oben nach unten partizipativ auch vermittelt und akzeptiert werden. Sonst haben wir eben wie in Ökozid irgendwann bürgerkriegsähnliche Zustände.
Wie umstritten das ist, haben Sie ja jetzt auch in den letzten Tagen erlebt, in Reaktion auf Ihren Film. Also da gab es in verschiedenen Zeitungen oder vor allem in einer Zeitung, der mit den großen Buchstaben, auch ganz massive Kritik. Was ja zeigt, so einig und so klar, wie erstens die Situation ist und vor allem, was geschehen muss, sind wir in diesem Land ja nicht. Und die Kanzlerin würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Politik ist eben das Organisieren des Machbaren und nicht immer dessen, was vielleicht nach irgendwelchen objektiven Kriterien, über die man wahrscheinlich auch diskutieren müsste, notwendig ist.
Ich glaube, das Problem ist ja, dass wir das Verursacherprinzip ignorieren. Das heißt, wir tun so, dass wir zwar hier und da Maßnahmen ergreifen, also tatsächlich ja CO2-Emissionen reduzieren, aber das, was letztendlich an Folgekosten durch diese Schäden eintritt, noch überhaupt nicht eingepreist ist. Und das bedeutet, massiv politisch zu gestalten, Gestaltungsräume zu nutzen. Und das wiederum bedeutet eine extreme Vermittlungsarbeit, weil es ganz viele, wie jetzt in der Corona-Krise, auf anderen Ebenen Einschränkungen bedeutet. Wir können nicht nur sagen, wir wollen dann Millionen Elektroautos, wir müssen den Bestand an Fahrzeugen halbieren. Das bedeutet, wir müssen massiv investieren in öffentlichen Nahverkehr, um einfach mal ein Beispiel zu sagen. Das kostet sehr viel Geld. Und letztendlich ist die Frage, woher kommt dieses Geld? Wie wird das Geld verteilt in den Investitionen? Und de facto das Hauptproblem ist, dass wir einfach 22 Jahre, das zeigt ja der Film Ökozid, 22 Jahre verloren haben, wo wir noch sehr viel mehr hätten tun können, wo wir den technologischen Anschluss in ganz vielen Bereichen verloren haben. Und umso wichtiger ist es jetzt, und deshalb sind wir wieder bei dem Thema Vermittlung, über Bürgerinnenräte erstmal Wissen erarbeiten. Weil ich glaube, es geht nicht darum, dass man einfach nur Menschen zusammenholt, sondern dass man den Gedanken Wissenschaft mit Menschen zusammen, also Zivilgesellschaft und Wissenschaft erstmal sagen, im Sinne wirklich einer Aufklärung, ja. Was ist nötig? Und wenn es klar ist, dass wir uns auf ein Ziel verständigen, wenn klar ist, wir wollen sozusagen, egal wie, wir müssen schon nicht erst 2050, sondern wir setzen uns das Ziel, 2040 klimaneutral zu werden. Was eine Chance wäre, tatsächlich das 1,5-Grad-Ziel von Paris noch zu erreichen, wozu die Bundesrepublik sich verpflichtet hat, wohlgemerkt.
Ja. Aber all das, was Sie beschreiben, Herr Feil, findet ja, also diese Debatte, diese Diskussion im Prinzip seit den frühen 90er Jahren statt, in unterschiedlicher Intensität, aber seitdem ist das Thema Klimawandel auf der Tagesordnung. Die Grünen haben mal plakatiert, alle reden über Deutschland, wir reden über das Wetter, sind damals rausgeflogen aus dem Bundestag. Sie sind heute an einem Punkt, wo Sie zum Beispiel das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Halbierung der Anzahl der Autos, das würden die Grünen nicht wagen, in den Mund zu nehmen vor dieser Bundestagswahl, weil sie ahnen, diese 20%, die wir da jetzt aufgebaut haben, die würden wir dann wahrscheinlich nicht halten. Was ich damit sagen will, letztendlich braucht Politik ja Mehrheiten. Letztendlich braucht
ganz genau.
Und die ja. Politik, die wir haben, jetzt aktuell, die eine Politik des Ausgleichs ist, der, und da würde ich Ihnen gar nicht widersprechen, wahrscheinlich nicht reicht, nicht zielführend ist. Aber letztendlich ist das die einzige Politik, die im Moment offenbar mehrheitsfähig ist.
Ja, aber gerade deshalb ist es ja so wichtig, und das ist ja die Idee dieser Bürgerinnenräte, dass diese Art der Vermittlung von unten, nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben eigentlich passieren muss. Das heißt, je mehr Menschen sich damit wirklich auseinandersetzen, und es sind ja komplizierte Dinge, also nehmen wir das Beispiel Zertifikate, Emissionshandel, das ist etwas, wo jeder erstmal sagt, das ist mir zu kompliziert, da möchte ich mich gar nicht mit beschäftigen. Andererseits wäre es ein Instrument, wo man in, sagen wir, 5 bis 10 Jahren die Kohleindustrie so unrentabel machen könnte, in denen der CO2-Preis einfach so hochgesetzt wird, dass die Kraftwerke ohne Entschädigung von sich aus geschlossen werden.
Genau, aber das Instrumentarium ist geschaffen.
Das Instrumentarium wäre geschaffen, wenn der CO2-Preis entsprechend durch Verknappung der Zertifikate angehoben würde. Das ist aber kompliziert, erstmal zu vermitteln. Und da, genau da wäre es ja interessant, zur Bürgerinnenräte zu haben, wo so ein Thema, was erstmal sehr kompliziert ist und wo man nicht im Hammelsprung abstimmen kann und sagen, ja oder nein, wir wollen Emissionshandel, sondern wir wollen keinen, sondern wie wird der eingeführt und was bedeutet Verknappung der Zertifikate, wie kann man das fordern, wie kann man das EU-weit, wie wird das in eine Gesetzesform reingebracht und das von unten sozusagen so zu vermitteln, dass der Druck steigt, dass eine wirkliche Auseinandersetzung geführt und das wird, und das ist eine große Chance. Und ich glaube, wir brauchen Beteiligung, müssen ganz neu denken, Demokratie neu denken im Sinne von Teilhabe, von Wissensvermittlung und Wissenserwerb. Und daraus dann politische Forderungen zu stellen, das ist das Ziel der Zukunft. Sonst, glaube ich, werden wir diese Klimaziele immer wieder fordern und immer wieder verschieben und sagen, ja, wir schaffen es in 10 oder in 15 Jahren. Aber es bleibt dann bei den Vertröstungen und das wird bitter zurückschlagen in den Alltag von uns allen.
Rainer Dulger ist am Vormittag zum neuen Arbeitgeberpräsidenten gewählt worden. Die Mitgliederversammlung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat das so entschieden, einstimmig. Wir haben heute Morgen schon im Deutschlandfunk Kultur mit dem Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder darüber gesprochen, über diese Welt, für die er folgende Charakterisierung hat.
Es gibt kaum einen anderen gesellschaftlichen Bereich, in dem Frauen so ungern gesehen sind wie in den Arbeitgeberverbänden. Also es ist so einer der letzten Horte der Männlichkeit in Deutschland. Wenn man die ganze Auseinandersetzung, die Frauenquote jetzt auch beobachtet hat, dann kann man nur mit dem Kopf schütteln, wie hier ein Trend, eine notwendige, eine existenzielle Entwicklung für Gesellschaft und Wirtschaft nach wie vor mit großer Skepsis betrachtet wird.
Also, so lautet die etwas düstere Einschätzung von dem Politologen Wolfgang Schröder bei uns im Programm. Anderes Pfeil. Ich weiß nicht, letzter Hort der Männlichkeit. Wenn es der letzte wäre, könnte man ja sagen, wäre gut, wenn es nur der BDA ist.
Ich glaube, die Herausforderung ist nicht nur die Frage, wie viel Prozent kriegen wir 50% von Frauen in die Vorstände endlich, sondern überhaupt eine Wende zu vollziehen, eben auch gerade im Klimaschutzbereich. Dieser Verband ist ja gespalten, ja, aus guten Gründen. Es gibt ja Unternehmen, also zum Beispiel in der Klimaallianz haben sich 50 große Unternehmen zusammengeschlossen, die sagen, wir wollen die Forderung der EU nach einer stärkeren Senkung des CO2-Ausstoßes unbedingt erfüllen. Wir brauchen Planungssicherheit. Ich denke an VW, die sehr früh, schon vor einem Jahr gesagt haben, nur noch Förderung von E-Autos. Daimler und BMW haben vehement widersprochen. Das heißt, es ist ja nicht so, dass da jetzt so eine monolithische Säule ist und da ist ganz oben sozusagen der Obermann, der in persona Dulger dann Dinge vollzieht und fordert, sondern wenn er, ich würde es umgekehrt formulieren, wenn ihm nicht gelingt, und zwar nicht nur in der Frage Frauenanteil, sondern insgesamt diesen Arbeitgeberverband zu öffnen und diese sehr wichtigen Strömungen, nämlich technologischer Fortschritt, Setzung von den Möglichkeiten, die diese Industrie hat, wieder im Weltmaßstab tatsächlich Weltmarktführer zu sein bei neuen Technologien. Wir haben den Abstand, der ist sehr groß zu Japan, zu China und zu Kalifornien, gerade im Antriebssektor, Wasserstoff, Elektromobilität und so weiter. Da haben wir 10 Jahre verloren. Und wenn er nicht versteht, dass er da mit seinem Verband Maßstäbe setzen muss und sich ganz vorne hinstellen muss, mit der Klimaallianz zusammen, mit diesen 50 Unternehmen, Deutschland da voranzubringen, dann haben wir, und das sagen ja jetzt nicht nur Ökonomen, wir werden gerade im Bereich Automobilsektor, wird Deutschland ein Rustbelt bekommen. Dann werden in Stuttgart und der Türkheim wird entweder das Tesla-Zeichen auf dem Stuttgarter Hauptbahnhof sein und nicht mehr der Mercedes-Stern oder die Taubennisten dann in den Produktionsanlagen.
Klare Einschätzung und klare Aufforderung von Andres Feil. Ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit hier heute in dieser Sendung.
Vielen Dank für die Einladung.